Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
ein Mann, den Sie ziemlich sicher aus dem Fernsehen kennen, wenn Sie die Tagesschau oder die Tagesthemen zum Beispiel schauen. Wahrscheinlich vor allem aus Brüssel zugeschaltet. Von da berichtet er nämlich, abgesehen von Abstecher nach Paris und Köln, seit mehr als 13 Jahren, seit 2016 auch als Leiter des ARD-Studios Brüssel. Ich sage herzlich willkommen, Markus Preis.
Hallo, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Und Sie haben hier gerade ein paar Sekunden, bevor wir losgelegt haben, gesagt, ich wollte eigentlich immer beim Radio bleiben. Haben Sie so dieses in die Vergangenheit Reisegefühl hier gerade in einem Radiostudio?
Ja, es ist zwar nicht mehr alles so schön holzvertäfelt, wie ich das von früher aus meinem Volontariat noch kenne, sondern ein ganz modernes Studio. Aber ich fand immer beim Radio faszinierend einfach, dass man so noch viel mehr als man selbst hierher gehen kann. Es ist egal ein bisschen, was man anzieht, wie man gerade drauf ist, ob man müde ist. Man ist auch autarker im Arbeiten. Man arbeitet mehr aus sich selbst raus. Im Fernsehen hängt man halt auch sehr viel vom Team ab, was auch häufig ein schöner Moment ist und Spaß macht. Aber Hörfunk ist halt mehr das pure Denken und das pure, klare Sprechen.
Dann bin ich gespannt, ob Sie natürlich in Ihrem neuen Job möglicherweise auch wieder mehr mit Radiomenschen zu tun haben werden. Sie sind nämlich nicht mehr lang in Brüssel. Sie nehmen ab dem 1. Juni die Leitung des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin. Und das ist ja, wenn ich es richtig weiß, nicht nur Fernsehen, sondern durchaus auch Hörfunk.
Ganz genau. Und das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe und ich finde auch ein ganz großes Asset, um das mal neudeutsch zu sagen, was dieses Hauptstadtstudio hat. Wir sind ja in der ARD überall dabei, diese Kulturen, die es da unterschiedlicher Art gibt, seit in den letzten Jahren schon sozusagen zu überwinden und da viel, viel enger zusammenzuarbeiten. Und das ist eigentlich auch mein Angang. Wir haben da jede Menge Dutzende richtig, richtig gute Journalisten. Das ist mein Blick darauf. Es sind nicht Fernsehkorrespondenten und Hörfunkkorrespondenten, sondern das sind super Journalisten. Und die zusammenzubringen, dieses Team irgendwie zu führen auch ein bisschen und zu inspirieren, das sehe ich als meine Aufgabe und da freue ich mich auch sehr drauf.
Also haben jetzt hoffentlich viele künftige Kolleginnen und Kollegen zugehört. Sie sind, ich habe es gesagt,
die Hörfunkkollegen sind ja auch häufig viel spezialisierter nochmal und mit häufig noch viel mehr Tiefgang auch in einzelnen Spezialthemen. Und das ist wirklich ein Schatz, den man da hat.
Auf jeden Fall. Jetzt wechseln Sie zu einem Datum, was aus meiner Sicht eigentlich gar nicht so praktisch ist. Sie fangen am 1. Juni da an im ARD-Hauptstadtstudio. Am 9. Juni ist aber Europawahl. Und das wäre ja als Brüssel-Korrespondent eigentlich genau der Tag im Jahr, an dem man eigentlich in Brüssel sein wollen würde, oder?
Also ich habe einige Europawahlen mitgemacht. Der Tag, wo man da wirklich da sein will, ist meistens ein, zwei Tage nach der Europawahl, weil da wird dann klar, was dann da eigentlich gewählt wurde. Und man sieht schon an der Frage, dass es ein gewisses Missverständnis auch über Europa gibt, weil es gibt zwar die Europawahlen, aber Europa wählt ja in dem Sinne nicht eine klare Regierung, wie wir das sozusagen haben und die Projektion haben wir auch immer auf Europa, dass es wie ein Staat ist. Das ist ja gar nicht der Fall, sondern an dem Tag wird gewählt, in manchen Ländern aber noch deutlich länger, zum Teil bis 22 Uhr. Das heißt, an dem Tag selber passiert da erstmal noch gar nichts. Und erst in der Folgezeit sozusagen bilden sich dann die Fraktionen und man kann so halbwegs erkennen, was künftig die Lage sein wird im Europäischen Parlament.
Das heißt, Sie sind gar nicht so traurig, dann zu gehen?
Nein, ich glaube, weil auch diese Europawahl wir in Deutschland sehr stark unter dem nationalen Fokus betrachten werden. Also was passiert hier? Wie ändert sich unsere Parteienlandschaft? Wir haben wahrscheinlich eine neue Partei, die da erstmals antritt. Wir fragen uns, wie wird die AfD abschneiden? Ist die Krise bei der Ampel etwas, was sich am Ende wirklich auch in Wahlergebnissen manifestiert oder nur in Umfragen? Also ich glaube, Berlin ist ein sehr spannender Ort an dem Abend.
Dann freue ich mich, dass Sie heute das erste Mal hier an diesem spannenden Ort zu Gast sind, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur bei Studio 9, der Tag mit. Und wir schauen wie immer auf das, was heute wichtig ist. Zum Beispiel gleich auf die Militärhilfen für die Ukraine, die die USA jetzt doch noch freigegeben haben. Markus Preis ist Leiter des ARD Brüssel Studios. Jetzt noch gerade, haben wir gerade besprochen, ab 1. Juni ist er dann der ARD Hauptstadtstudio Leiter. Und wir möchten zusammen die Themen dieses Tages sortieren, wie wir es immer hier in dieser guten Stunde Sendung und der guten halben Stunde Podcast tun. das 61 Milliarden Dollar schwere Unterstützungspaket für die Ukraine. Das war ja in den USA monatelang in der Schwebe oder vielleicht muss man sogar Klemme sagen, weil die Republikaner im Repräsentantenhaus das nicht mittragen wollten. Jetzt ist das Paket doch durchgegangen am Wochenende und das liegt vor allem an einem Mann, dem Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Mike Johnson. Der gilt als sehr konservativer Republikaner und Unterstützer von Ex-Präsident Donald Trump tatsächlich. Und Johnson scheint aber einen Sinneswandel durchgemacht zu haben. Ihm ist es nämlich gelungen, auch seine skeptischen Kollegen davon zu überzeugen, für dieses Ukraine-Hilfspaket zu stimmen. Herr Preis, ich nehme jetzt in den Medien ganz unterschiedliche Reaktionen und Stimmungen darauf wahr. Einerseits totale Erleichterung, dass dieses Paket jetzt doch schneller durchgegangen ist, als viele erwartet hatten. Oder viele hatten ja auch erwartet, dass das möglicherweise gar nicht durchgeht. Aber ich nehme schon auch die Sorge wahr, dass das für lange Zeit das letzte US-Hilfspaket sein könnte, das für die Ukraine rausgeht. Falls eben zum Beispiel Donald Trump wieder Präsident der USA werden sollte. Was überwiegt denn da bei Ihnen in der Analyse?
Also erstmal natürlich kurzfristig die Erleichterung, dass das zustande gekommen ist, dass die USA auch, dass man dort wieder solche Töne hört, dass man eine Verantwortung wahrnimmt, auch in der Welt. Das finde ich kurzfristig erstmal das Positive an diesem Wochenende. Langfristig sehe ich das genauso skeptisch, wie Sie es gerade beschrieben haben. Und ich würde das auch nicht nur davon abhängig machen, ob Joe Biden die Wahl gewinnt oder nicht. Wir haben jetzt schon gesehen, wo Joe Biden der Präsident ist, dass die Lage so ist, dass es über Monate festhängt, dass es aus innenpolitischen Überlegungen eben zu so einer Situation kommt, obwohl man sagt, das ist so fundamental. Das heißt, ich glaube, auch wenn Joe Biden die Wahl gewinnt, werden die Gräben in den USA nicht zugeschüttet werden und alles wird wieder so transatlantisch, wie wir das gewohnt sind, sondern ich glaube, diese Probleme werden bleiben. Und was mich schockiert, ist, dass wir das immer noch nicht sehen. Wir sind jetzt vor der möglichen Wiederwahl Donald Trumps. Das heißt, er war schon fast 4 Jahre nicht im Amt. Davor war er 4 Jahre Präsident und davor war er 2 Jahre im Wahlkampf. Diese ganze Zeit war ein einziger riesiger Weckruf. Und wir diskutieren jetzt heute wieder, ob es vielleicht das letzte Paket gewesen sein könnte. Also wir wachen einfach nicht auf in Europa.
Ich frage mich aber, ob der sogenannte Westen, so wird es ja oft dann betitelt, wirklich nicht aufgewacht ist. Also gerade am Freitag haben die NATO-Verteidigungsminister ja zusammen beschlossen, mehr militärische Unterstützung nochmal zu liefern in die Ukraine, inklusive Flugabwehrsysteme. Da ist habe ich noch Jens Stoltenberg, den NATO-Generalsekretär, so vor Augen, wie er sich da auch schon wirklich stolz und auch geschlossen hingestellt hat und gesagt hat, ja, das machen wir jetzt. Also schläft der Westen wirklich?
Vielleicht sind sie nicht oft genug in Brüssel und haben ihn nicht oft genug vor sich stehen gehabt, wie er genau das Gleiche schon mal gesagt hat. Also ich würde sagen, er schläft. Und ich glaube, die größte Enttäuschung, die wir gegenüber der Ukraine in den letzten Jahren gebracht haben, ist, dass die größten Industrienationen dieser Erde, die USA, Kanada, Japan, Australien, Südkorea, Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, nicht in der Lage sind, mehr Munition zu produzieren als Russland, was maximal mit Spanien zu vergleichen ist, und Iran und Nordkorea zusammen hinbekommen. Das ist einfach das, wo ich sage, wir schlafen. Ja, Herr Habeck, Herr Scholz sagen, wir müssen das jetzt ankurbeln. Es sind 2 Jahre vergangen. Wir sagen, das ist das Wichtigste. Es geht um unsere eigene Sicherheit. Es geht um Krieg und Frieden bei uns. Und wir haben irgendwie die Aufträge nicht erteilt. Also ich finde, mehr schlafen kann man nicht und ich hoffe, dass es sich ändert. Denn wenn es stimmt, dass dort wirklich unsere Sicherheit verteidigt wird, dann gibt es ja 2 Dinge, die wichtig sind. Zum einen, dass die Ukraine, ich würde sagen, klar, gewinnt. Und zum anderen, dass wir dort möglichst nicht involviert werden. Das können wir aber nur so lange nicht involviert werden, wie die Ukraine noch Soldaten hat. Aber wenn wir denen keine Waffen geben, dann haben sie auch bald keine Soldaten mehr. Und dann ist die Frage für uns nochmal eine ganz andere, noch fundamentalere. Und ich finde, das haben wir noch nicht in der ganzen Konsequenz so begriffen.
Jetzt ist ja das, was Sie als Schlafen bezeichnen, beim Bundeskanzler oft so als Zögern und Zaudern betitelt worden. Ich erinnere mich da schon noch an die Umfragen, die das eigentlich auch gut geheißen haben, dass da ein Bundeskanzler ist, der eben nicht so super doll vorprescht und sagt, so, 1, 2, 3, wir müssen jetzt sofort, sondern der das nochmal abwägt und der das ja nach eigener Argumentation ja schon auch abwägt, weil er genau das nicht will, was Sie gerade gesagt haben, nämlich nicht involviert werden und dann wirklich immer nochmal guckt, wenn wir jetzt ein Luftabwehrsystem liefern, heißt das dann, dass Deutschland involviert wird oder nicht und dadurch eben auch erklärt, dass er, so wie sie sagt, schläft, aber dass er sozusagen vielleicht erst langsam aufsteht, um dann aber wirklich zu wissen, was er tut.
Also ich teile auch die Vorsicht und die, selbst an den Punkten, wo ich sie nicht teile, wo ich vielleicht ein bisschen klarer agieren würde, wenn ich selber der Bundeskanzler wäre, der ich zum Glück nicht bin, weil das sind wirklich schwierige Aufgaben, gestehe ich Olaf Scholz zu, dass er vorsichtig ist, weil er hat die Verantwortung. Er muss wirklich abwägen, wo führt er Deutschland damit hin. Und wenn er sagt, der Taurus, das ist mir zu heiß, weil damit kann ich den Kreml attackieren und ich weiß nicht, was in irgendeiner Situation XY die Ukraine vielleicht damit machen würde, muss ich gar nicht unbedingt teilen, aber ich kann verstehen, dass das ein Argument sein kann und dass er, und er hat die Verantwortung, zu dem Ergebnis kommt, ich mache es nicht. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass wir, sage ich jetzt mal, Standardmunition nicht produzieren. Das ist für mich das Schlafen. Das andere, ich sage nicht, man sollte alles liefern, was geht und sich voll involvieren, weil es geht ja um alles oder nichts. Nein, wir müssen auch ein bisschen besonnen bleiben, rational bleiben und wir sind nicht in diesem Krieg, aber der Krieg ist für uns wichtig. Das ist aber ein großer Unterschied. Also ich gestehe Olaf Scholz auch Nachdenklichkeit zu, auch zu sagen, nein, das mache ich nicht, weil ich habe die Verantwortung, also Herr Scholz hat die Verantwortung. Aber ich frage mich bei den ganz simplen Sachen, wo im Prinzip einfach nur der Lauf der ukrainischen Gewehre leer ist, warum wir das nicht liefern.
Ich habe jetzt noch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck im Ohr. Der hat heute im Deutschlandfunk ein Interview gegeben. Und da ging es auch um die europäische Reaktion auf das Militärpaket der USA, das jetzt durchgegangen ist. Wir haben es besprochen. Und ich hab ihn da eher so verstanden, dass aus seiner Sicht der Westen, wenn wir das so nennen wollen, eben eigentlich schon auch aufgewacht ist auf eine Art und dass Putin sich eben nicht mehr so in Sicherheit wähnen kann, auch gerade jetzt nach diesem neuen Militärpaket. Wir hören mal, was er da gesagt hat.
Letztlich ist es ein bisschen zu früh, das jetzt abschließend zu beurteilen. Aber wenn ich Putin wäre, wäre ich eher beunruhigt über das, was jetzt gerade aus den USA kommt. Denn es hieß ja immer, sollte Donald Trump die Wahl gewinnen, wird die Unterstützung eingestellt. Nun haben die Republikaner den Weg freigemacht für mehr Unterstützung. Der Sprecher Mike Johnson hat mutig gegen Trump aufbegehrt. Das heißt aber auch, in der republikanischen Partei ist es jetzt nicht so, dass automatisch Trump durchregiert.
Also könnte das jetzt so als, sage ich mal, später Weckruf möglicherweise wirklich so ein Bollwerk auch nochmal sein? Also so ein Weckruf, der wirklich auch die europäischen Partnerinnen und Partner mit an den Tisch holt und sagt, wir treten da jetzt zusammen auf?
Also ich würde davor warnen, dass man da zu viel so ein Pfeifen im Walde-Moment jetzt macht. Ich glaube nicht, dass man aus dieser Entscheidung, die ja auch in den USA quasi wieder auf Messerschneide die ganze Zeit stand, jetzt daraus ableiten sollte, die USA sind wieder da. Die sind jetzt wieder da und das ist ein großes Volumen. Das reicht sozusagen auch erstmal ein paar Meter. Aber auf unserer Seite passiert halt nicht ausreichend. Das liegt nicht unbedingt an Deutschland. Es liegt an vielen anderen Ländern, die es auch gerne nicht so gerne hören. Auch der Bundeskanzler hat es ja in Brüssel auch mehrfach öffentlich angesprochen. Aber sozusagen aus diesem Moment jetzt zu interpretieren, jetzt geht es mit vereinten Kräften gegen Putin, das wird ihm sicher nicht gefallen, wie Herr Habeck das auch sagt. Und er wird etwas beunruhigter sein, aber ich denke nicht, dass das jetzt eine generelle Wende in diesem Konflikt ist. Bei diesem Moment, ich war selber zu Kriegsbeginn in Moskau, in Kiew. Und es war eine Woche, da war Lloyd Austin, der US-Verteidigungsminister in Kiew, Nancy Pelosi, damals noch die Sprecherin des Hauses. Und die Ukraine im April 2022 hatte das Gefühl, wir haben den Krieg gewonnen, weil die größten Wirtschaftsnationen der Erde sich auf unsere Seite stellen, Milliardenpakete versprechen, vor 2 Jahren. Und dann ist der Weg ganz anders verlaufen. Und ich glaube nicht, dass jetzt gestern oder vorgestern der Moment war, wo man klar gesagt hat, und ab sofort stehen wir wirklich mit ganzer Kraft dahinter, sondern wir sind haarscharf in eine Situation gekommen, wo die Ukraine vielleicht, wenn auch schnell geliefert wird, das ist ja auch noch nicht ganz sicher, diesen Sommer erstmal wieder übersteht. Aber grundsätzlich ist da, glaube ich, damit noch nichts entschieden.
Was erwarten Sie denn vom Treffen der EU-Außen- und Verteidigungsminister? Die beraten heute in Luxemburg. Da geht es eben auch nochmal drum, unter anderem auch mit Kollegen aus der Ukraine, wie die Ukraine stärker unterstützt werden könnte. Also höre ich so ein bisschen raus, Sie erwarten da jetzt auch keinen großen Wurf.
Nein, weil die Bestände auch nicht da sind. Und jedes Land hat jetzt die Abwägung, sich selber quasi in gewisser Weise zu schwächen, um den Moment, wo die Ukraine wirklich ins Hintertreffen gerät, hinauszuzögern. Deutschland hat jetzt nochmal ein weiteres Patriot-System zugesagt, aber das ist natürlich immer eine Schwächung der eigenen Verteidigungsfähigkeit. Wie gesagt, dort wird vielleicht auch unsere Sicherheit erkämpft und dafür gekämpft. So gesehen, wenn es gut geht, ist es eine gute Investition. Aber viele sind genau an dieser Grenze, sich das zu überlegen. Und ich fand es interessant, die Niederlande zum Beispiel, ein Land, das in der Vergangenheit unter den europäischen Verbündeten sehr stark an der Seite der Ukraine stand, liefert jetzt kein weiteres System. Also wir sehen, es ist nicht so, dass jetzt dieser Schwung auf einmal aufgenommen wird und was kommt. Ich hoffe trotzdem, dass es passiert und dass wir aufwachen, stärker uns das klar machen, dass das wirklich wichtig für uns ist. Ich bin davon auch überzeugt, auch wenn ich gesagt habe, ich verstehe, dass man abwägt und auch der Bundeskanzler vielleicht in einer oder anderen Situation sagt, das mache ich nicht.
Markus Preis ist der Leiter des ARD-Studios in Brüssel und bald der Leiter des ARD-Hauptstadtstudios hier in Berlin. Herr Preis, Sie drehen gerade eine Dokumentation über die EU und über die Frage, wie weit weg Europa von den Menschen ist. Und dafür haben Sie mir erzählt, Sie drehen unter anderem mit Frankreich, Litauen, Polen und Thüringen, oder?
Genau.
Und was haben Sie da erlebt? Also wo ist die EU den Menschen noch am nächsten, würden Sie sagen?
Also ich habe ganz häufig einfach gehört, dass sie ganz weit weg ist. Dass sie gar keine Berührung im Alltag hat. Gleichzeitig wird sie sehr häufig sehr geschätzt für Reisen und Sicherheit. Überraschend auch Sicherheit. Da ist sie ja gar nicht eigentlich der Player. Aber da wird quasi Europa schon als so eine Art Rückversicherung verstanden. Ich habe den Eindruck, je weiter man in den Osten kommt, auch wenn wir in Polen zum Beispiel große Probleme mit der Rechtsstaatlichkeit hatten, je weiter man in den Osten kommt, umso mehr versteht man, dass das eine ganz starke Rückversicherung ist für Sicherheit, aber auch für Wohlstand und Entwicklung auf diesem Kontinent.
Und was erzählen die Menschen Ihnen da konkret? Ich nehme an, Sie haben da wirklich ganz verschiedene Menschen getroffen. Nehmen Sie doch gerne mal ein Beispiel raus.
Ja, wir haben ja eben gerade auch über die Frage oder militärische Fragen gesprochen. In Litauen zum Beispiel, das machen wir uns gar nicht so klar. Wir sitzen in Berlin oder Köln oder Bremen und philosophieren ein bisschen, wann die Ukraine jetzt eigentlich mal so für ein Verhandlungsergebnis zu haben sein müsste. Wir sehen überhaupt nicht sozusagen, wie konkret diese Angst da empfunden wird vor dem, was kommen könnte. Wir sind in Litauen Menschen begegnet und das sind nicht irgendwie Ukrainer oder Afghanen, sondern das sind Litauer, EU-Bürger, die ganz konkret einem sagen, also unsere Flucht ist geplant. Sobald das hier losgeht, gehen wir nach Großbritannien. Wir haben da auch schon was. Und das ist schockierend. Das sind EU-Bürger. Das ist nicht irgendwo ein Bürgerkriegsland, sondern die leben eigentlich in dem absolut sicheren Raum EU, wirtschaftlich an der Spitze global, auch wenn das Wachstum vielleicht momentan ein bisschen hinterherhinkt. Also eigentlich leben die im Paradies und planen ihre Flucht. Und das zeigt einfach, wie unterschiedlich die Wahrnehmung hier ist. Und in Portugal oder Spanien ist sie noch viel weiter weg davon, als wir das in Deutschland hier haben, verglichen mit dem, was die Menschen erleben, die eben viel näher sich an Russland fühlen und eben auch befinden.
Das ist ganz interessant. Das passt zu Daten des Eurobarometers von vergangener Woche. Das sind ja mal Zahlen, die vom Europäischen Parlament veröffentlicht werden, die eben erhoben werden und nach zum Beispiel der Zufriedenheit der EU-Bürgerinnen und Bürger mit der EU fragen. Und da bin ich hängen geblieben an 57% der Deutschen, die sagen, bei der bevorstehenden Europawahl geht es vor allem um die Verteidigung von Frieden. Und europaweit waren es aber deutlich weniger, nämlich nur 47%. Ich frage mich, ob das dann damit zusammenhängt, dass quasi diese Friedenssicherung, die zumindest für mich, die ich in den 90ern geboren bin und vorher eigentlich nie mich damit auseinandersetzen musste, dass die EU möglicherweise wieder diese Funktion so hart auf die Probe gestellt wird sozusagen. Ob das damit zusammenhängt, dass auch europaweit eben Menschen, die näher dann an der Ukraine leben, sagen, ja, ich traue es der EU aber auch nicht mehr zu.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der auch immer stärker sozusagen an Bedeutung gewinnen wird. Nicht, weil Leute sozusagen so geostrategische Überlegungen haben, sondern weil mein Eindruck war, viele das Gefühl haben, ich will hier nicht experimentieren. Kann sein, dass das nicht alles perfekt ist hier, aber ich möchte nicht morgen aufwachen und denken, was haben wir jetzt gemacht? Wo sind wir jetzt auf einmal aufgewacht? Sondern man spürt schon stärker dieses Gefühl nach Sicherheit, sozusagen im militärischen Sinne, aber auch generell gesellschaftlich, dass das Modell irgendwie erhalten bleibt. Und das sind ja eigentlich sehr abstrakte Gedanken, wo man sich auch als Journalist immer schwer tut, das überhaupt zu thematisieren, weil das halt nicht so konkret im Alltag ist. Aber man merkt schon bei aller Kritik an Bürokratie, dass es zu schnell, zu weit in das Leben reingreift, zum Beispiel beim Thema Green Deal, also wie man den Klimawandel bekämpft, dass es fast übergriffig ist, merkt man schon so ein Gespür dafür, dass es was Größeres ist, was da geschaffen wurde und was man auch wertschätzt, ohne dass man das immer so genau begründen kann, weil wie gesagt, die EU hat ja im Bereich Verteidigung überhaupt keine Kompetenzen, sondern es ist ja eher eine NATO-Aufgabe dann. Aber das ist schon etwas, was sehr vielen Leuten sehr wichtig ist und was auch immer genannt wurde.
Interessant. Jetzt haben Sie gerade ein Buch geschrieben, Herr Preis. Da schauen Sie auch auf die EU, aber vor allem auf die Rolle Deutschlands in der EU. Das heißt, angezählt, warum ein schwaches Deutschland Europa schadet. Und ich fand ganz eindrücklich, wie Sie darin beschreiben, dass der Musterschüler Deutschland mit stabiler Merkel-Regierung zwar beneidet wurde, aber auch sehr respektiert wurde und wirklich EU-Zugpferd war, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dass aber das jetzt alles Geschichte ist. Ich habe mich da gefragt, ob ein Deutschland, das eben aber auch eine neue Regierung jetzt hat und gleichzeitig eine EU, die sich Krisen gegenüber sieht, auch eine Chance sein kann, um wirklich nochmal auch sich dem Kern bewusst zu werden. Also es klingt jetzt abstrakt, es ist natürlich unschön, dass es diese Krisen gibt, aber das ist ja eigentlich auch eine Chance zu sagen, wir besinnen uns jetzt nochmal, die EU braucht es wirklich.
Ja, also ich würde mir wünschen, dass das daraus die Folge wäre, denn das ist so ein Moment und in einem stabilen Paradies gibt es keine große Veränderung, weil warum? Es läuft. Jetzt sehen wir, es gibt konkrete Herausforderungen, es gibt konkrete Dinge, die man als Defizite erkennt und auch vielleicht den Druck, es zu ändern. Das Problem ist, Deutschland ist das zentrale Land in Europa. Frankreich ist auch la grande nation und sehr wichtig, aber Deutschland ist wirklich das zentrale Land. Wir sind die größte Bevölkerung, wir haben die stärkste Wirtschaftsleistung, auch wenn sie momentan nicht so stark wächst. Wir sind auch kulturell so ein bisschen der Durchschnitt dieser EU. Also wir haben eben auch den Kontakt ins Baltikum und die Litauer verstehen uns ein bisschen und wir die Litauer, was jetzt für die Spanier schon ein bisschen schwieriger ist. Also wir sind das Land, was in der Mitte steht und leider sind wir halt angezählt, wie der Titel auch sagt, und damit auch ein bisschen benommen. Wir haben richtige Wirkungstreffer bekommen und sind nicht da, um diese EU auch mitzuformen. Wir sind so mit unserem Problem gerade beschäftigt, dass wir halbwegs wieder auf die Beine kommen, dass dieser Gedanke leider wegfällt. Und wir haben, ich finde, schon jetzt 7 Jahre Emmanuel Macron verplempert. Wir haben in Frankreich einen, mit dem man das vielleicht machen könnte. Und der ist auch nur noch ein bisschen mehr als 2 Jahre da. Und dieses Fenster, das schließt sich wieder. Und das ist schade, weil viele der Probleme, die wir haben, kann man nur aus meiner Sicht europäisch lösen und eine ganze Menge andere viel besser oder günstiger europäisch. Aber wir haben gerade keinen Blick. Wir gucken auf die Ampel und wir gucken aufs Heizungsgesetz und wir gucken aufs Bürgergeld. Und das ist auch alles sehr wichtig. Aber das andere ist für unsere Perspektive auch sehr wichtig. Und wir bearbeiten es nicht, obwohl die Ampel eigentlich im Koalitionsvertrag wahnsinnig progressiv in dem Bereich war.
Markus Preis leitet das Brüsseler ARD-Studio und er dreht gerade eine Doku über den Zustand der Europäischen Union und der Frage, wie nah sie eigentlich ihren Bürgerinnen und Bürgern ist. Wann läuft die Doku denn?
Am 6. Juni um 20.15 Uhr in der ARD, an dem Tag, an dem die Europawahl beginnt, mit den Wahlen in den Niederlanden.
Wir möchten auf einen großen Philosophen schauen. Heute vor 300 Jahren, am 22. April 2024, hat Immanuel Kant das Licht der Welt erblickt. Und heute ist alles voller 300 Jahre Kant-Slogans sozusagen. Und Herr Preis, ich habe in Ihrer Vorstellung auf tagesschau.de sogar ein Kant-Zitat entdeckt. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Als Vorgabe geben Sie das da an für die eigene journalistische Arbeit. Sind Sie Kantianer?
Nein, das wäre auf jeden Fall zu viel gesagt, aber ich denke, Denken ist schon eine Tätigkeit, die Journalisten versuchen sollten, sehr häufig, der sollten sie sehr häufig nachgehen. Leider sind wir häufig getrieben von der Aktualität, von den Nachrichten. Kant würde vielleicht sagen, von der Anschauung. Also, dass wir alles quasi so direkt mit unseren Sinnesorganen versuchen aufzunehmen und in der Empirie verhaftet bleiben. Aber ich denke, es ist sehr wichtig, die Dinge zusammenzutun und den Anschauungen die Begriffe zuzuordnen und zu überlegen, was passiert hier eigentlich. So gesehen finde ich es sehr wichtig und ich finde es auch in einem aufklärerischen Sinne sehr wichtig, nachzudenken und eben seinen eigenen Verstand auch mal einzuschalten. Manchmal ist das Ergebnis davon auch, dass man feststellt, ich verstehe es nicht. Da sollte man sich auch nicht drüber ärgern, sondern einfach feststellen, das ist ja schon mal eine sehr gute Erkenntnis, mit der man dann weiter arbeiten kann.
Und auch gerade, ich nehme es immer wieder wahr, wie mächtig auch so ein ich verstehe es nicht, erklär's nochmal sein kann. Ne? Also gerade im Journalismus gehört es oft zum guten Ton, zum Beispiel jetzt Stichwort Kant, einfach mal so zu tun, als hätte man natürlich ganz viel Kant gelesen. Und wir haben heute in der Redaktionssitzung festgestellt, dass es auch total okay ist, ehrlich zu sagen, bei mir zum Beispiel, ich habe im Studium Kant gelesen, klar, stand irgendwie auf dem Lehrplan, Stichwort internationale Beziehungen und zum ewigen Frieden. Aber im Alltag lese ich jetzt eher nicht Kant.
Die transzendentale Ästhetik und Logik war jetzt am Wochenende nicht so Thema bei mir. Aber es ist ja gut, sich anzustoßen und auszusetzen, auch solchen, sag ich mal, komplizierteren Gedankengängen, weil es inspiriert, weil es einen formt, weil es einem auch deutlich macht, was man nicht weiß und wie groß diese Welt noch ist. Und ich finde das sehr wichtig, denken, wir denken zu wenig. Wir lesen vielleicht viel oder wir sehen viel, wir reden viel, aber einfach mal so diesen Moment zu haben, auch nachzudenken, zu versuchen, die Dinge zu ordnen, zu erkennen, eine Struktur zu sehen und dann wieder weiter zu fragen. Das passiert zu selten und das sehe ich auch als große berufliche Herausforderung für mich immer, diesen Raum irgendwo zu finden.
Und wo finden Sie ihn?
Ich finde ihn an ganz verschiedenen Orten, unter anderem auf meinem Rennrad. Aber ich finde ihn auch im Sessel oder auf der Couch oder in der U-Bahn oder beim Warten am Bahnhof. Wichtig ist quasi, sich nicht zu sehr wie so ein Maulwurf immer tiefer in seinen eigenen Maulwurfshügel reinzugraben. Und da gibt es ja auch immer noch was Interessantes, noch weiter drin, sondern auch einfach mal kurz zu sagen, ich muss da wieder raus, ich muss da von oben mal drauf blicken oder ich brauche einen ganz anderen Anstoß, ein ganz anderes Thema einfach, was mich dann für das, was ich eigentlich mache, wieder inspiriert. Und das sehe ich nicht so als etwas, ich brauche mal irgendwie eine Erholung oder was anderes, sondern das sehe ich fast als professionelle Pflicht, damit ich selber inspiriert bin.
Heute Abend versucht uns noch ein anderer zu inspirieren, und zwar der Bundeskanzler. Es gibt einen Festakt in Berlin, 300 Jahre Kant. Da wird Olaf Scholz eine Rede zu Kants zum ewigen Frieden halten. Denken Sie, der hat nachgedacht?
Ich glaube, das ist ein Thema, was ihn mit Sicherheit beschäftigt. Wenn ich das noch halbwegs richtig in Erinnerung habe, hat ja Kant auch kritisiert, dass man immer sozusagen für den Frieden ist, außer beim aktuellen Krieg, der muss quasi noch einmal geführt werden. Also ohne, dass ich weiß, was Olaf Scholz da heute Abend vorhat, aber ich kann mir das lebhaft vorstellen, dass das ein Thema ist, zu dem man gerne spricht. Und ich weiß auch, dass er in der jüngsten Vergangenheit über Kant gelesen hat. Also er wurde irgendwann mal gefragt, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, wo er sagte, ich lese gerade eine Kant-Biografie.
Markus Preis mit Insights hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank bis hierhin. 12 Punkte zur Beschleunigung der Wirtschaftswende. So heißt die Überschrift, so heißt eine Beschlussvorlage des Parteipräsidiums der FDP. Das sind so zwei Seiten, da sind tatsächlich auch so 12 Punkte aufgelistet. Und in diesem Papier sprechen sich die Liberalen zum Beispiel für harte Sanktionen für Bürgergeldempfänger aus oder für härtere Sanktionen, es gibt ja auch schon welche, und für ein Ende der Rente mit 63. Jetzt sagen die außerdem, staatliche Förderung für Wind- und Solarenergieanlagen sollten bald abgeschafft werden und das Lieferkettengesetz sollte ausgesetzt werden. Und ich möchte über diese Ideen sprechen mit Markus Preis, dem Leiter des Brüsseler AD-Studios, und möchte gern Sie einmal reagieren lassen auf den CDU-Chef Friedrich Merz, Herr Preis. Der hat nämlich eine pointierte Frage zu diesem Papier gestellt, finde ich.
Sind das Provokationen, um die Koalition irgendwann an den Rand des Scheiterns zu bringen? Oder sind das ernstzunehmende Korrekturversuche in der Wirtschaftspolitik der ganzen Bundesregierung?
Also meine Antwort darauf wäre, ich hoffe, es sind ernstzunehmende Vorschläge. Die Provokation halte ich für total gefährlich. Es ist ja, ich bin auch in den letzten Jahren häufig nach Berlin gereist und immer war der Talk of the Town, dass jetzt demnächst irgendwie die Regierung platzt und dass die GroKo es eh nicht mehr lange macht. Und das Gleiche erlebe ich jetzt bei der Ampel. Aus europäischer Sicht kann ich nur davor warnen, wer gewählt ist vom Bürger, der sollte arbeiten und die Regierung machen und sich nicht in der Hälfte schon überlegen, wie er da wieder rauskommt. Dann erlebt man sowas, wie wir es zum Beispiel in den Niederlanden jetzt gerade erlebt haben. Und das andere, ernste Vorschläge, hoffe ich, dass sie sind. Denn ich glaube, viele der Themen, die da drin sind, werden auch besprochen. Ich bin selber jetzt viel gereist durch die Doku-Geschichte, aber auch durch die Lesereise für das Buch. Die Frage, lohnt sich Arbeit, ist ein Thema. Das geht über alle Parteigrenzen hinweg, ist mir das begegnet. Überraschenderweise auch gerade da, wo die Leute alle Arbeit haben. Ich komme gebürtig aus Thüringen. Die Arbeitslosigkeit in dem Landkreis beträgt 4%. In Deutschland beträgt sie 6%. Das heißt, alle arbeiten dort. Und die diskutieren darüber, warum Leute, die weniger arbeiten oder gar nicht arbeiten, fast so, weil das Einkommen ist nicht besonders hoch, fast so viel kriegen wie sie selber. Das gibt viele wissenschaftliche Studien, die zeigen, der Abstand ist deutlich größer, als man das vielleicht fühlt. Aber es ist ein Thema. Und wenn man das in einer Demokratie nicht ernst nimmt, ja, dann hat man ein Problem. Und deswegen finde ich es gut, wenn darüber gesprochen wird.
Ich frage mich nur, ob dann die FDP nicht auch mit solchen Forderungen nach noch härteren Sanktionen fast dazu beiträgt, diese gefühlte Wahrheit nach, da sind Menschen, die legen sich in die soziale Hängematte und haben überhaupt keine Lust zu arbeiten und ruhen sich darauf aus sozusagen, noch verstärkt wird. Weil das gibt ja auch Studien, die zeigen, dass das wirklich einen Bruchteil ausmacht der Menschen, die arbeitssuchend sind und die Bürgergeld empfangen, die sich wirklich verweigern. Also führen wir da, finde ich, oft eine Diskussion, die so auf diese Spitzen guckt und die dadurch aber so ein Stigma größer macht, anstatt dann wirklich über sozialpolitische Fragen, die wirklich die Situation auch vielleicht im Niedriglohnsektor angehen könnten, anzugehen.
Ich kann das absolut nachvollziehen und glaube auch, dass Sie recht haben. Das ist nicht die Breite, das ist nicht die Masse, aber das wird von sehr vielen Leuten genau so wahrgenommen und nicht, weil heute ein Papier in Berlin vorgelegt wird, sondern mein Eindruck ist häufig, dass die Leute das so genau gar nicht verfolgen, anders als wir Journalisten, die jetzt hier an einem Radiomikrofon stehen. Wir wissen, dass da gerade dieser Termin bei der FDP heute war und dass das da vorgelegt wurde. Aber das Thema ist da und sich sozusagen darum zu kümmern, ist wichtig, wenn man nicht eine Radikalisierung will. Was ich auf dieser Reise gerade vergangene Woche gehört habe, ist, das Schlimmste ist, wenn ich als Bürger, also hat mir jemand gesagt, wenn ich als Bürger sage, so und so ist das, das und das sehe ich als Problem, und dann kommt jemand, rechnet mir vor, dass es gar nicht sein kann und geht wieder. Und dann bleibe ich stehen, fühle mich nicht mitgenommen und wähle vielleicht irgendwas, was keine gute Idee ist.
Jetzt hatten wir es zu Beginn, hat ja Friedrich Merz die Frage aufgemacht, ist das jetzt eigentlich ernst gemeint oder ist das Provokation? Sie meinten, Sie hoffen, dass es ernst gemeint ist. Jetzt fühlen sich aber die Ampelparteien, also die nicht FDP heißen, ziemlich provoziert. Also Kevin Kühnert, der SPD-Generalsekretär zum Beispiel, hat sich im Tagesspiegel heute geäußert, hat gesagt, die SPD lasse nicht zu, dass das Land mit einem Fingerspitzengefühl von Investmentbankern geführt würde. Das sind ja schon auch ziemlich harsche Töne, die eben zeigen, die Provokation findet trotzdem statt.
Ja, mir zeigt auch die Reaktion darauf, dass wir uns nächstes Jahr wieder auf eine Wahl zu bewegen und jeder positioniert sich. Das ist ja auch jetzt kein sachliches Argument oder keine sachliche Formulierung mit dem Fingerspitzengefühl von Investmentbankern. Also jeder profiliert sich da schon. Ich glaube nicht, dass es noch Konsequenzen legislativ in dieser Legislaturperiode haben wird. Man sieht einfach, der Wahlkampf zieht auf und ich denke, eine Debatte über diese Themen ist gut, weil meine Wahrnehmung ist, sie ist eben auch virulent in der Bevölkerung da.
Vor 100 Jahren wurde ein deutsch-türkischer Freundschaftsvertrag unterzeichnet und anlässlich dieser 100 Jahre deutsch-türkischen Beziehungen reist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute in die Türkei für 3 Tage. Und er hat ein Gastgeschenk mit, und zwar 60 Kilogramm Dönerfleisch, damit es bei einem Abendessen in Istanbul Berliner Döner geben kann. Markus Preis ist Brüssel-Korrespondent. Finden Sie das ein angemessenes Gastgeschenk, Herr Preis?
Ich würde sagen, das ist eine zweischneidige Sache. Also ich weiß ja, dass der Betreiber des Berliner Döners, der mitfährt, sehr stolz darauf ist. Und das finde ich auch erstmal schön. Das ist ja eine schöne menschliche Regung und auch etwas, was mich auch freut, wenn ich das so lese und höre. Ich glaube nur insgesamt jetzt Döner in die Türkei zu exportieren und zu sagen, wir haben unser eigenes Essen dabei. Also so deutsches Augenzwinkern kommt meistens im Ausland nicht ganz so gut an. Und ich glaube in dem Fall auch in der Türkei nicht.
Bisschen so, wie wenn der Bundespräsident so seine eigene Klappstulle einführt oder so.
Ja, also ich glaube, der Döner hat türkische Bezüge, aber ist doch auch ein sehr deutsches Produkt mittlerweile geworden.